Ja, liebe Geschwister, das Thema heute Nachmittag lautet ja moderne Evangelikale auf dem breiten Weg. Rick Warren und die Willow Creek-Welle. Und ich denke, es ist einfach ein notwendiges Übel, dass wir uns mit diesem Mann, Rick Warren, mit dieser Strömung der sogenannten Gemeindewachstumsbewegung näher auseinandersetzen, weil sie innerhalb des Evangelikalismus, der evangelikalen Kreise, auch in Deutschland, in ganz Europa, ja, eine starke Modeströmung geworden sind. Diese Lehren der Gemeindewachstumsbewegung sind über Bill Hybels, über eine ganze Anzahl von groß aufgemachten Kongressen auch nach Deutschland, in den deutschsprachigen Raum gekommen, auch in die Schweiz, Österreich. Diese Lehren haben einen recht großen Einfluss in verschiedensten Kreisen, sei es Freikirchen, sei es die Gemeinschaftsbewegung, aber bis hinein auch in die Brüderbewegung, bis hinein in russlanddeutsche Gemeinden, hört man den Namen Rick Warren, das Buch Leben mit Vision, hat viele Leute überzeugt, viele Jüngere lesen es. Und der Anspruch, den diese Bewegung hat, ist im Grund für die heutige Zeit natürlich auch sehr anziehend. Dieser Anspruch lautet im Grunde, wir müssen neue Wege finden, um das Evangelium dem modernen Menschen von heute nahe zu bringen, um sie zu gewinnen. Wir können auf den alten Wegen nicht mehr die Menschen erreichen, also müssen wir einfach neue Wege gehen. Dabei wird gesagt, ja, die Botschaft des Evangeliums, die bleibt gleich. Die bleibt unangetastet. Nur die Methoden müssen zeitgemäß gestaltet werden. So wie es der moderne Mensch eben heute kann. Rick Warren hat einmal gesagt, wir wollen die Fische zu ihren eigenen Bedingungen fangen. Ja, also so wie es den Fischen gefällt. Wenn man einen Köder auslegt oder einen Wurm an die Angel hängt, dann schaut man, dass das ein Köder ist, der dem jeweiligen Fisch, den man fangen will, besonders gefällt, dass der zubeißt. Das war der Vergleich. Ja, und genau das ist auch dieser Appell: Wende unsere Methoden an und du wirst Erfolg haben. Die Leute werden kommen, du wirst Wachstum sehen. Und das spricht immer mehr Kreise an, die letztlich auch darunter leiden, dass ihnen die Leute weglaufen, dass sie keine Jugend mehr haben, dass die Gemeinden aussterben, letztlich auch, dass die Pastoren, die zum Teil von den Gemeinden sich finanzieren lassen, auch schlechte Aussichten haben, ihr Gehalt weiterzubekommen. Alle diese Dinge spielen zusammen. Und so ist es zu einer Art Geheim- und Erfolgsrezept geworden. Leben mit Vision, Kirche mit Vision, Willow Creek, diese Stichworte hat man in den letzten Jahren immer öfters gehört. Und wir müssen uns mit dieser Strömung geistlich auseinandersetzen und beschäftigen. Wenn es die älteren Gläubigen nicht so sehr betrifft, weil sie sich davon vielleicht fernhalten, dann ganz gewiss die junge Generation. Ich habe jetzt vor kurzem erst einen Verantwortlichen aus einer recht konservativen Bruderschaft russlanddeutscher Gemeinden gehört, dem habe ich meine Broschüre geschickt und er hat gesagt, es ist gut, dass wir sowas haben. Unsere jungen Leute lesen Leben mit Vision. Ja? Die Neugierde ist da. Der freie Medienzugang. Jeder kann alles sich besorgen, bestellen. Es gibt Geheimtipps. Es gibt keine Kreise, wo diese Lehren nicht eindringen würden. Wir müssen sie prüfen. Wir müssen von der Bibel her prüfen, was steckt eigentlich hinter diesem Erfolgsrezept der Gemeindewachstumsbewegung. Und ich möchte heute nicht so sehr viel über das Buch Rick Warren, Leben mit Vision, selber sagen, da werde ich nachher noch ein paar Broschüren auflegen, für die, die es noch nicht haben, da kann man das nachlesen. Sondern mir geht es eigentlich mehr darum, mal die geistlichen Grundsätze und die geschichtlichen Hintergründe dieser Bewegung zu beleuchten und die Frage zu stellen, wo führt das alles hin? Zunächst mal zur Geschichte der Gemeindewachstumsbewegung. Es ist interessant, im Reich Gottes immer wieder die Wurzeln einer Sache zu untersuchen. Wo haben sie ihre geistlichen Wurzeln, die Leute? Nun, eine Wurzel der Gemeindewachstumsbewegung liegt bei einem Mann namens Donald McGavran, einem Amerikaner, der schon in mehreren Generationen aus einer Missionarsfamilie stammte. Und dieser Mann hat in Indien Erfahrungen gesammelt als Missionar einer liberalen Kirche. Der war also kein wiedergeborener Gläubiger, sondern das war ein liberaler Student, ein liberaler Missionar. Und er hat sich Gedanken darüber gemacht, warum erreichen wir so wenige Inder? Warum bekehren sich nur relativ wenige? Und er kam letztlich darauf, dass die Geheimnisse des Gemeindewachstums sind, letztlich, dass man die Botschaft des Evangeliums der Kultur des jeweiligen Volkes so konsequent wie möglich anpassen muss. Er hat gesagt, die Leute sollen möglichst keinerlei kulturelle Hindernisse erleben, wenn sie sich bekehren. Das hieß in seinem Zusammenhang, er hat gesagt, am besten erreicht man eine einheitliche Zielgruppe und am besten erreicht man sie, indem man die führenden Leute, die intellektuell und politisch führenden, mächtigen Leute anspricht. Und wenn die sich bekehren, dann bekehrt sich der ganze Clan mit. Das war natürlich auch auf die Stammesstruktur und Kastenstruktur in Indien bezogen. Er hat gesagt, die beste Methode ist von oben und ganze Völker bekehren, in Anführungsstrichen. Dabei hat er keine biblische Wiedergeburt im Sinne gehabt, sondern lediglich ein formelles Bekenntnis zum Christentum. Es ist interessant, in einem seiner Bücher beschreibt er die Christianisierung Islands etwa 1000 nach Christus als ein Vorbild, wie Gott gewirkt hat. Dort war das so, dass praktisch das Christentum durch ein paar Leute, die von anderen Ländern, von Dänemark her kamen, nach Island kam. Einzelne haben sich bekehrt. Das Problem entstand, es gab jetzt Streit zwischen den Götzendienern und den Anhängern des neuen Glaubens. Und dann gab es einen Ting, eine allgemeine Beratung, und dann hat der oberste Zauberer, praktisch der oberste Dämonendiener und Priester, entschieden und hat gesagt, wir werden alle Christen, jeder bekennt sich zu diesem Glauben, aber jeder kann das so handhaben, wie er das selber will, persönlich, und wenn irgendjemand noch seine Geister weiter verehren will, er darf es nur nicht öffentlich tun, er darf das aber heimlich tun. Ja, das war eine sehr weise Entscheidung, und so wurde Island christlich. Aber das war keine Wiedergeburt, das war nicht wirkliches Christentum, sondern es war eine katastrophale Vermischung von Heidentum und Scheinchristentum, was da passiert ist. Ja? Und er sagt, das war ein vorbildliches Wirken Gottes, so müssen wir die Menschen evangelisieren. Also Anpassung an die Kultur, Vermischung von Heidentum und Christentum, dann werden sie Christen, wenn man ihnen das Ärgernis des Kreuzes abnimmt. Darauf lief es letztlich raus. McGavran hat eingeführt die Methodik der Sozialwissenschaften, der Psychologie, der Soziologie für die Untersuchung und die Förderung von Gemeindewachstum. Er hat gesagt, weltliche Wissenschaft muss uns helfen, wir brauchen Instrumente, um die Arbeit zu effektivieren, und dabei nehme ich die weltliche Wissenschaft. Er hat damals auch schon ein Stück mit Management und Geschäftstechniken, denke ich, auch sympathisiert. Er hat aber hauptsächlich eben Soziologie und Psychologie genommen. Und letztlich hat er damit eine ganz wichtige Sache gemacht. Er hat nämlich das Neue Testament und besonders die Lehre der Apostel völlig beiseite gesetzt, wenn es darum ging, wie Gemeinde eigentlich aussehen sollte. Er hat gesagt, das müsst ihr pragmatisch entscheiden, in welcher Kultur ihr arbeitet. Ja? So wie die Kultur ist, so müsst ihr eure Gemeinde auch aufbauen. Und die Bibel aber sagt ganz klar, es gibt in der Lehre der Apostel von dem erhöhten Herrn Jesus Christus selber eine verbindliche Richtschnur, wie Gemeinde auszusehen hat. Und zwar in allen Jahrhunderten, in jeder Region der ganzen Welt. Und genau das hat McGavran verleugnet. Und er hat gesagt, ihr seid dann effektiv, wenn ihr euch praktisch von einem biblisch orientierten Christentum wegwendet und es eben an die Bedürfnisse der jeweiligen Heidenvölker anpasst. Das war die eine Quelle. 1955 kam dieses Schlüsselbuch raus, The Bridges of God, und danach kam diese Lehre immer weiter in kirchlichen Kreisen herum. Die zweite Brücke ist der moderne Evangelikalismus. Das ist so ein Fremdwort, ich muss leider euch mit einigen Fremdworten traktieren, mache ich nicht gerne. Evangelikale, das sind eigentlich die Leute, die sich zum Evangelium bekennen. So hießen früher die bibeltreuen Christen in England und Amerika. Evangelicals, die sich zum Evangelium bekennen. Das war eine Frontstellung damals, eine ganz klare Frontstellung, und zwar gegen wen? In England hieß es the Modernists, die Modernisten, die Liberalen, die nämlich das Evangelium letztlich verleugnet haben und verleugnen. Diejenigen, die behaupten, dass Christus nur Mensch war, dass er nicht wirklich im Sühnetod gestorben ist, dass er nicht auferstanden wäre, diese ganze tödliche, giftige Verleugnung der biblischen Wahrheit durch die Bibelkritik. Das kam ja im 18., 19. Jahrhundert vor allen Dingen immer stärker auf, und dagegen haben sich die Evangelikalen gewehrt. Und dann gab es eine ganz bestimmte Phase, 1940 herum, da gab es eine Krise. In Amerika haben dort die Liberalen immer mehr Kirchen- und Gemeindestrukturen übernommen. Sie hatten die Herrschaft, sie hatten die Führung, die Elite war liberal. Und jetzt, was haben die Bibeltreuen gemacht? Sie haben gekämpft zunächst mal um ihre Kirchen, die presbyterianische, die Kongregationalisten, die verschiedenen Kreisen in Amerika. Sie wollten den Liberalen die Führung entreißen. Und als sie gemerkt haben, das geht nicht, dann haben ein Teil der Bibeltreuen gesagt, so, und jetzt müssen wir raus. Wir müssen uns absondern. Wir müssen diesen tödlichen Unglauben verlassen und klar, glasklar bekämpfen, auch um den Preis, dass wir aus unseren liebgewonnenen Kirchen und Gemeinden hinausgehen. Das waren dann die sogenannten Fundamentalists, die Fundamentalisten, ja, die für die Fundamente des Glaubens wirklich aktiv und kämpferisch eingetreten sind. Und das ist ganz interessant, in der zweiten, dritten Generation gab es dann einige hochintellektuell gebildete junge Fundamentalisten, die wollten diesen Weg nicht mehr gehen. Die wollten nicht mehr kämpfen gegen Ökumene und Liberaltheologie. Die wollten angesehen sein bei der Wissenschaft. Die wollten, waren meistens hochstudierte Leute, Doktoren, die auf weltlichen Universitäten ihren Abschluss gemacht hatten. Sie wollten etwas Großes schaffen, was auch die Liberalen und die weltlichen Leute anerkennen wollten. Und so haben sie aufgehört, den Kampf um den überlieferten Glauben zu kämpfen. Sie haben angefangen, Kompromisse mit der Welt zu schließen, Kompromisse mit dem Liberalismus. Sie haben gesagt, wir wollen keine Konfrontation mehr. Wir wollen nur noch das Positive predigen und das Positive darstellen. Nicht mehr diese negative Kritik und Abgrenzung. Wir wollen in einen Dialog mit den Liberalen treten. Wir wollen sie mit Vernunftgründen überzeugen, dass ihre Art, die Bibel zu sehen, doch falsch ist. Und damit haben sie im Grund eine ganz klare biblische Linie durchbrochen und zerstört. Die Bibel sagt ganz klar, was wir tun müssen, wenn wir es mit Unglaube, mit Irrlehre, mit dünn verbrämtem Heidentum zu tun haben. 2. Korinther 6, Vers 14, zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen, denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen, und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Und ich will euch aufnehmen und ich will euch ein Vater sein und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Ich lese nur dieses eine Wort, wir könnten noch andere nennen, Römer 16, Vers 17. Ja? Lehrer, die Irrlehre verbreiten, etwas gegen die überlieferte Lehre der Bibel, mit denen sollen wir nichts zu tun haben. Und genau dieses Gebot haben diese modernen, jungen, aufstrebenden Fundamentalisten, Bibeltreuen, von der Prägung her bibeltreuen Leute verleugnet. Sie haben angefangen, Kompromisse zu schließen. Sie haben angefangen, auch in der Lehre Kompromisse zu schließen. Sie haben zum Beispiel gesagt, ja, man muss doch darüber diskutieren können, ob es nicht doch nur eine begrenzte Flut gab. Vielleicht hat Gott ja tatsächlich durch Evolution geschaffen. Ja? Könnte man doch intellektuell mal durchaus mal drüber diskutieren. Ja? Und so haben sie angefangen, den schlichten, einfachen Glauben an die Bibel beiseite zu setzen und haben angefangen, mit der Welt zu flirten und die liberalen Gedanken aufzunehmen. Und das ist der sogenannte moderne oder neue Evangelikalismus. Ja? Einer der führenden Vertreter dieser Strömung war Billy Graham. Ist er auch jetzt noch. Ja? Es gab andere intellektuelle Leute. In Amerika war das eben die hauptsächliche Heimat dieser Strömung. Und diese Leute haben versucht, einen Mittelweg zu gehen zwischen Liberalismus und bibeltreuem Christentum. Gibt es so einen Mittelweg? Nee, in Wirklichkeit gibt es den nicht. Entweder man ist wirklich bibeltreu und hält sich an die biblische Wahrheit ganz und radikal, oder aber man ist letztlich ein Liberaler, wenn auch nur ein Getarnter. Und das war das Problem bei diesen Leuten. Ja? Sie haben zwar immer noch gewisse biblische Wahrheiten nach außen hin festgehalten, aber letztlich haben sie sich der Welt angepasst. Sie haben auch letztlich gesagt, wir müssen sozial engagiert sein. Das soziale Evangelium der Liberalen haben sie mit hineingenommen in ihre Lehre. Und sie haben immer mehr sich auch vermischt mit der Charismatik. Das ist auch interessant. Die biblischen, bibeltreuen, konservativen Leute haben sich ganz klar von der Pfingstbewegung ferngehalten. Die neuen Evangelikalen haben das Bündnis mit der Pfingstbewegung gesucht. Wie bei uns in der Allianz jetzt. Ja? Das sind ganz interessante Parallelen, wenn man so studiert. Ja? Und eine der führenden Brutstätten des neuen Evangelikalismus war Fuller Theological Seminary, ein theologisches Seminar in Kalifornien. Und dort hat C. Peter Wagner und Donald McGavran gearbeitet. Donald McGavran hatte dort einen Lehrstuhl und C. Peter Wagner war sein Nachfolger. Ein Mann, der Gemeindewachstum so pragmatisch studiert hat, dass er zum Charismatiker wurde, weil er festgestellt hat, die am schnellsten wachsenden Gemeinden in Lateinamerika sind charismatische Gemeinden. Und dann hat er gesagt, ja, dann, wenn das so viel Wachstum hervorbringt, muss das ja richtig sein, dann werde ich auch Charismatiker. Ja? Pragmatismus pur. Das, was Erfolg hat, muss richtig sein. Ja? Das ist ein völlig falscher Grundsatz in der Endzeit. Also, neuer Evangelikalismus, das ist sozusagen der Brutboden, auf dem die Gemeindewachstumsbewegung überhaupt entstehen konnte. Ja? Eine Gesinnung, die die Wahrheit der Schrift angepasst hat an die Welt und an den Zeitgeist und den Liberalismus. Und dann kommt ein dritter Einfluss hinzu, Robert Schuller, ein weltbekannter Prediger, in Amerika äußerst bekannter Prediger, Fernsehprediger, Hour of Power gibt es inzwischen auch in Europa. Die meistgesehenste christliche Fernsehsendung der ganzen Welt. Und dieser Mann, er hat 1955, interessant, genau dasselbe Jahr, angefangen, eine Gemeinde in Kalifornien aufzubauen. Und zwar in einem Drive-In-Kino. Also in einem Kino, wo man sich im Auto reinsetzen kann und einen Film ansehen kann. Und er hat praktisch einen Drive-In-Gottesdienst gemacht. Die Leute saßen im Auto, haben im Mikrofon die Predigt gehört und fuhren dann wieder vom Parkplatz weg. Im Prinzip war das ein großer Parkplatz. Und dieser Mann hat nicht das biblische Christentum vertreten, sondern eine heidnische Irrlehre, das sogenannte positive Denken. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal was gehört habt. Norman Vincent Peale, ein ganz bekannter amerikanischer Prediger, scheinbar Christ, in Wirklichkeit New Age-Lehrer. Positives Denken heißt, wenn du Erfolg denkst, hast du Erfolg. Wenn du dir vorstellst, du bist gesund, dann wirst du gesund. Wenn du dir vorstellst, nächstes Jahr verdiene ich $1 Million, dann wirst du $1 Million verdienen. Ich mache das mal ganz einfach. Ja? Und diese absolut heidnische, magische Gesinnung hat Schuller gepredigt. Und er hat ganz klar gesagt, Leute, wir müssen aufhören, den Menschen ein negatives Evangelium zu verkündigen. Wenn er den Leuten sagt, sie sind Sünder, sie sind verdorben, sie sind schuldig, ja, dann schreckt ihr sie doch ab. Ihr müsst ihnen sagen, dass sie bei Gott geliebt und kostbar und wunderbar sind und dass Gott etwas Wunderbares mit ihnen vorhat. Und dann werden sie kommen. Interessant, er hatte die erste Megagemeinde in Amerika. Crystal Cathedral, ein Prunkbau aus lauter Glas und Metall, einer der architektonischen Höhepunkte in Amerika überhaupt. 9000 Leute treffen sich dort in seiner Gemeinde. Ja? Die erste Großgemeinde. Und dieser Mann hat einen ganz entscheidenden Einfluss auf die Gemeindewachstumsbewegung gehabt. Er hat von sich selber mit einem gewissen Recht gesagt, ich habe sie begründet. Was hat er gemacht? Der hat seine eigenen Erfolgsprinzipien in einem Seminar an andere Gemeindeleiter und Gemeindegründer weitergegeben. Ein Schulungsseminar, etwa eine Woche mit lauter Vorträgen. Und da hat er sein Prinzip des positiven Denkens, des positiven Evangeliums weitergegeben an andere Pastoren. Dieses Seminar haben im Laufe der Zeit 30.000 Pastoren durchlaufen. Ganz schön viel. Unter ihnen war ein Mann namens Bill Hybels und ein anderer Mann namens Rick Warren. Das macht die Sache für uns interessant. Robert Schuller hat die entscheidenden Schlüsselfiguren der Gemeindewachstumsbewegung, die heute als Gurus, als Vorbilder von großen, dynamisch wachsenden Gemeinden herausgestellt werden, entscheidend geprägt, indem er ihnen beigebracht hat, predigt positiv, sagt nur Ermutigendes, gebt den Leuten jedes Mal in der Predigt etwas mit, was sie aufbaut und was sie in der Woche, im Beruf, in der Familie brauchen können. Nur keine Grundsatzpredigt, nur keine Lehre, nur nichts Negatives sagen. Und dieses Geheimnis hat funktioniert. Und das hat er auch gesagt. Er hat gesagt, wenn ihr meine Rezepte des positiven Denkens und des positiven Evangeliums übernehmt, ihr werdet Erfolg haben. So ist er vor die Prediger hingestanden. Und hat ihnen Geheimnisse beigebracht, wie man die Leute lockt mit menschlichen Ködern. Und tatsächlich, besonders in Amerika, wo es als fast jeder sich irgendwo als christlich denkt, wo über 90% sagen, ich glaube an Gott, nur was für ein Gott, das ist dann die andere Frage, wenn sie gleichzeitig New Ager sind oder Astrologie betreiben und sonst etwas, aber jeder hält sich ein bisschen für christlich. Ja? Millionen sagen, sie sind wiedergeboren, und dann guckt man nach, ja? Sie leben in Hurerei, ja? Sie glauben, dass Gott die Welt vielleicht überhaupt nicht erschaffen hat oder nur in Evolution, also überhaupt kein biblischer Glaube da, aber christlicher Firnis. Und solche Scheinchristen, die kann man mit einer solchen positiven Botschaft in Amerika zu Tausenden zusammenbringen. Und das Geheimnis haben eben die anderen von ihm abgeguckt. Dabei ist Schuller ein ganz klarer Irrlehrer. Er sagt zum Beispiel, jeder Mensch ist ein Kind Gottes. Gott ist der Vater aller Menschen. Ja, liberale Theologie. Ja. Der Mensch muss es nur noch sich dessen bewusst werden. Ja. Also ganz klar, Irrlehrer. Trotzdem führende Persönlichkeiten des Evangelikalismus, unter anderem natürlich Billy Graham, wie überall, haben ihn mit wärmsten Worten als einen verdienten Bruder im Herrn, als einen geehrten und wunderbaren geistlichen Leiter und Prediger des Evangeliums empfohlen und befürwortet. Er ist also Teil dieses modernen Evangelikalismus. Ja? Und als ein solcher akzeptierter Teil konnte er ganz viele Prediger mit dem Gift seiner Irrlehren beeinflussen. Ein weiterer Einfluss kommt dazu, sehr interessant für uns, kaum vorstellbar, aber in Amerika gibt es einige weltliche Managementlehrer, die sich ganz intensiv um die Gemeinde, die christliche Gemeinde angenommen haben und deren Ziel es war, christliche Gemeinden mit den Prinzipien moderner Betriebsführung vertraut zu machen, damit sie effektiver arbeiten können. Einer davon, Peter Drucker, einer der überhaupt weltweit bekanntesten und einflussreichsten Management-Theoretiker, er hat also 20 Jahre lang Rick Warren persönlich betreut. Ja, Rick Warren hat es selber bekannt, er ist mein Mentor. 20 Jahre lang hat er mich angeleitet im Gemeindebau. Warum? Das ist ganz interessant. Peter Drucker war kein Christ. Er war letztlich von einer Art New Age Vorstellung erfüllt und er hat gesehen, die moderne Gesellschaft zerfällt immer mehr. Es gibt keine harmonische Gemeinschaft mehr, die Dorfgemeinschaft, die Familiengemeinschaft, alles zerfällt. Der moderne Mensch braucht Halt, er braucht einen Gruppenhalt. Er braucht eine sinnvolle Betätigung. Und er hat dann irgendwann durchschaut, ja, im Geschäftsleben findet er das nicht. In der Politik schon gar nicht. Und dann hat er gesagt, der soziale Sektor, ist entscheidend für die Entwicklung der modernen Gesellschaft. Hier muss der Übergang zu dem neuen Zeitalter, New Age, zu dem neuen Zeitalter gefunden werden, in das wir hineinkommen, diesem postindustriellen und was nicht alles, wie er das genannt hat, Zeitalter. Der Mensch braucht eine Gemeinschaft, in der er aufgefangen ist und Sinn erlebt. Und das ist für ihn die Kirche gewesen. Ja? Also herrschaftstechnisch hat er gesagt, die Kirchen werden immer wichtiger, weil die Gesellschaft zerfällt. Es gibt keinen Halt woanders. Und deswegen wollte er die Kirchen steuern, dass sie im Sinne der weltlichen Gesellschaft ihre Aufgabe besser erfüllen, die Leute aufzufangen und zu integrieren und ihnen einen Sinn zu vermitteln. Das ist hochinteressant. 20 Jahre lang hat er dafür sich Zeit genommen und das Ergebnis ist letztlich auch die Saddleback-Gemeinde und Rick Warren. Ja, sehr stark geprägt durch diese weltlichen Management-Vertreter. Und das war noch ein Teil dieser Mischung der Gemeindewachstumsbewegung. Ein geistlicher Faktor, das ist die charismatische Bewegung. Die charismatische Bewegung hat ganz entscheidenden Einfluss auf die Gemeindewachstumsbewegung über mehrere Ebenen. Erstens mal allein schon durch ihr Vorbild. Die charismatischen Gemeinden wachsen mit am schnellsten auf der ganzen Welt. Es gibt also ein paar extrem charismatische Gemeinden mit abenteuerlichen Irrlehren zum Teil. Die haben in Lateinamerika 200.000, 300.000 Mitglieder, 500.000 Mitglieder. Yoido Full Gospel Church, Yonggi Cho, er ist der Meister aller, 800.000 Mitglieder beansprucht dieser Mensch für seine Megagemeinde. Ja? Und was machen die erfolgsorientierten Leute? Sie sagen, dort ist das Geheimnis, das muss die Wahrheit sein, er hat den meisten Erfolg. Ja? Dabei hat er den letztlich durch Zauberei und durch haarsträubende Irrlehren erworben. Aber durch Yonggi Cho und eben auch durch andere ist die charismatische Bewegung ein ganz starker Einfluss in der Gemeindewachstumsbewegung. Ja? Sie, Peter Wagner, ich habe es schon erwähnt, einer der Haupttheoretiker dieser Bewegung, ist Extremcharismatiker, der heute eine neue apostolische Reformation vertritt und sagt, die am besten wachsenden Gemeinden sind Gemeinden, die einen absoluten apostolischen Pastor haben, der eine totale Vision hat und der die ganze Gemeinde im Griff hat. Alle folgen nur dem einen Führer. Das sind die besten Gemeinden. Dort strömen die Hunderttausende hin. Ja? Also da kommt auch ganz massive Verderbnis und Verführung in diese Bewegung hinein über diese charismatische Strömung. Ja, also Gemeindewachstumsbewegung, die Urquellen sind ungesunde, sind unbiblische, sind verkehrte Quellen. Das ist schon mal eine ganz wichtige Sache zu wissen. Jetzt schauen wir uns einmal die Lehren an dieser Gemeindewachstumsbewegung. Was sind denn so die Grundlagen von diesen rasch wachsenden Gemeinden? Rasch wachsende Gemeinden, wenn man das mal so kurz skizzieren will, Saddleback Church sagt, wir haben etwa 80.000 Leute, die als Gemeindemitglieder eingeschrieben sind. Sie haben etwa 40.000 Leute, die immer mal wieder Gottesdienste besucht haben und einen durchschnittlichen wöchentlichen Besuch von verschiedenen Veranstaltungen von etwa 20.000 Leuten. Ja? Und das geht also in verschiedenen Gottesdiensten ab. Dort gibt es also hauptsächlich über die Musik aufgeteilt Gottesdienste mit Reggae, Gottesdienste mit Hard Rock, Gottesdienste mit Soft Rock, Gottesdienste mit dieser oder jener Anbetungsmusik in Anführungsstrichen. Das ist eigentlich der Hauptunterschied, verschiedene Jugendzielgruppen, verschiedene Stilgruppen. Das ist also nicht eine einzige Veranstaltung, sondern der Prediger wird per Großleinwand hinein projiziert. Der hat in der Hauptveranstaltung spricht er und alle anderen bekommen ihn per Fernsehen, per Video mit. Und ansonsten gibt es das Rahmenprogramm je nach Zielgruppe zugeschnitten. Jeder kann sich seinen eigenen Geschmack wählen. So etwa geht es ab. Sonntags grundsätzlich keine biblische Wortverkündigung für Gläubige, sondern nur sogenannte evangelistische, besucherfreundliche Gottesdienste, wo im Grund überhaupt nichts Biblisches gepredigt wird. Ja? Wo sehr viel Psychologie gepredigt wird, sehr viel Lebensratgeberpredigten gehalten werden. Ja? Und dann eben Theater, Musik Interviews, so das ganze Rahmenprogramm, was man von ProChrist so ein bisschen kennt. Im Grunde ist ProChrist nichts anderes als so eine Kopie von Willow Creek auf Großevangelisationsveranstaltungen übertragen. Also da kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie das in Amerika da auch etwa dann zum Teil abgeht. Ja, was steckt hinter diesen ganzen Gemeindewachstumsmethoden dahinter? Ich habe das vorher schon erwähnt, ein ganz wichtiger Grundsatz ist, die Bibel ist nicht mehr die verbindliche Richtschnur. Und da müssen wir ganz vorsichtig sein und wachsam. Es ist interessant, Robert Schuller hat zum Beispiel gesagt, ja, ich glaube eigentlich mehr als an Jesus und an sein Vorbild als an Paulus. Das ist interessant. Ja? Die Leute reden viel, auch Rick Warren, von Jesus. Jesus hat Massen angezogen, sagen sie zum Beispiel. Jesus hat bedürfnisorientiert gepredigt. Was überhaupt nicht stimmt, wenn man es genau nimmt. Aber sie machen eines, sie sagen praktisch nichts über die Apostellehre. Sie sagen nichts darüber, dass der Herr selbst durch seine Apostel verbindliche Richtlinien gegeben hat, wie die Gemeinde aussehen soll. Es wird einfach ausgeblendet. Und dadurch schaffen sie die Verführung. Ja? Sie tun so, als gäbe es die Apostellehre nicht und als hätten sie völlige Freiheit, die Gemeinde so der Kultur anzupassen, wie es ihnen gefällt, ohne dabei auf die Briefe der Apostel Rücksicht nehmen zu müssen. Ja? Und dann sagen sie, Jesus hat es auch so gemacht. Ja? Totale Missdeutung der Evangelien, aber Umgehung der Apostellehre. Und das ist, denke ich, ganz wichtig, dass wir da aufpassen. Ja? Letztlich, biblische Gemeinde bedeutet Gemeinde, die nach der Lehre der Apostel gebaut ist und strukturiert ist und das Leben letztlich geleitet wird durch die Apostellehre. Und wer das leugnet, der hat letztlich die Bibel als Richtschnur schon verworfen. Der zweite Punkt, der ganz entscheidend mitspielt, ist, dass der Mensch und nicht Gott im Mittelpunkt des Gemeindelebens dieser Gemeinden steht. Die Grundausrichtung ist die, dass alles an der Gemeinde sich an den modernen, ungläubigen Menschen ausrichten muss, damit es ihm gefällt, damit er sich wohlfühlen soll in der Gemeinde. Und das ist eine absolut unbiblische, verführerische Schiene. Das muss uns klar sein. Die Bibel sagt ganz eindeutig, die biblische Gemeindeversammlung ist zur Erbauung der Heiligen da. Es geht darum, dass die Gläubigen, die Kinder Gottes, Nahrung durch das Wort bekommen, dass sie den Herrn ehren und anbeten und Gott loben in der Gemeinschaft, dass sie sich gegenseitig erbauen. Das ist das Ziel der neutestamentlichen Gemeindeversammlung. Niemals, dass Ungläubige evangelisiert werden. Das geschieht wo ganz anders. Aber so wird die biblische Lehre auf den Kopf gestellt. Man sagt, die Hauptaufgabe der Gemeinde ist es, Ungläubige zu evangelisieren und anzulocken. Und dafür muss man alles tun, um letztlich sich der Kultur der Welt total anzupassen. Das bedeutet lockere Kleidung, lockere Umgangsformen, Witze. Die ganze Gottesdienstatmosphäre entspricht ziemlich genau einer amerikanischen Fernsehshow. Ja, wenn ihr ProChrist mal angeschaut habt, Fernsehshow, ja, Showmaster, nichts anderes. Ja, abgeguckt von den weltlichen Fernsehshows. Und genauso soll es auch sein, der Ungläubige soll sich wohlfühlen, er soll den Eindruck haben, Christen sind Leute, die sind ganz locker drauf, ja, die haben auch Spaß. Es ist ganz wichtig, dass da gar nichts Heiliges und nichts Ernstes und nichts Würdiges vorkommt und dass man das Evangelium so locker darstellt, letztlich als eine Möglichkeit der Lebensbereicherung. Und dann, wenn man den Köder so auslegt, dann beißen die Fische an. Das versprechen diese Experten und es ist ein Stück weit sicherlich auch so. Ja? Nur, was ist es? Ist es dann eine biblische Bekehrung, wenn sich da jemand taufen lässt, wenn er sich entscheidet für Jesus? Darüber kann man mal nachdenken und es von der Bibel her prüfen, wie die Bibel Evangeliumsverkündigung sieht und die Frucht von Evangeliumsverkündigung. Ja? Und ich denke, es ist ganz deutlich, diese verweltlichte und völlig verdrehte Darstellung des Evangeliums kann gar nicht wirklich Wiedergeburten im biblischen Sinn hervorbringen. sondern die Menschen denken, wenn sie ein bisschen christlich geworden sind, dann wird Gott schon mit ihnen zum Ziel kommen und sie sind letztlich dann, haben das erfüllte Leben, sie können leben, wie es ihnen Spaß macht und gleichzeitig haben sie Vergebung und Erlösung und alles so, wie es ihnen gefällt. Das ist die perfekte Mischung. Nur, es ist eine Lüge, es ist eine Illusion und nicht wirkliches Wiedergeburtsleben und wirkliche Errettung. Und das ist das Schreckliche daran, dass dieses populäre, verweltlichte Evangelium voller falscher Köder, dass es letztlich die Menschen an der echten Errettung und dem echten Leben aus Gott vorbeiführt. Und hier sehen wir auch den ganz gewaltigen Unterschied zu der biblischen Evangeliumsverkündigung, dass Menschen angelockt werden sollen mit weltlicher Unterhaltung, mit Rock- und Popmusik, mit letztlich unwürdigen Dingen dieser Welt. Das steht im totalen Gegensatz zu dem, was die Bibel über Evangeliumsverkündigung sagt. Ich möchte nur mal auch lesen, 2. Korinther 2, Vers 17, über das, wie Paulus seinen Dienst als Evangelist verstanden hat. Da lesen wir, denn wir sind nicht wie so viele, die das Wort Gottes verfälschen, sondern aus Lauterkeit von Gott aus reden wir vor dem Angesicht Gottes in Christus. Und genauso 2. Korinther 4, Vers 2, da heißt es, wir gehen nicht mit Hinterlist um und fälschen auch nicht das Wort Gottes. Oder man könnte auch sagen, gebrauchen das Wort Gottes nicht betrügerisch, sondern indem wir die Wahrheit offenbar machen, empfehlen wir uns jedem menschlichen Gewissen vor dem Angesicht Gottes. Und das ist etwas so Wichtiges, diese Lauterkeit. Paulus hat gesagt, ich will den ganzen Ratschluss Gottes verkündigen. Apostelgeschichte 20. Sonst bin ich schuldig am Blut derer, die mich hören und denen ich etwas verschwiegen habe, was zu ihrer Errettung nötig ist. Und genau das machen diese modernen Prediger am laufenden Band, gewissenloserweise. Sie verschweigen entscheidende Dinge. Sie verschweigen die Kosten der Nachfolge. Sie verschweigen, dass die Grundlage des biblischen Evangeliums Buße ist, Herzensumkehr, Unterwerfung des Menschen unter die Herrschaft Gottes. Wenn das nicht gegeben ist, dann stimmt alles andere auch nicht. Dann kann man noch so viel schöne Worte machen über Evangelisation, aber es ist nicht wirklich das biblische Evangelium und die Menschen kommen auch nicht wirklich zum Glauben. Und deshalb ist es ein ganz großer Betrug, der in diesen modernen Gemeinden vor sich geht. Die Menschen werden ein Stück um das ewige Leben betrogen, weil man ihnen den Zugang leicht machen will. Wirkliche Evangeliumsverkündigung hat nichts damit zu tun, dass man sich irgendwo den Bedürfnissen der Menschen anpasst. Das Evangelium ist eine harte Botschaft in einer gewissen Weise. Auf eine Weise ist es ja so wunderbar, wie leicht Gott die Errettung gemacht hat. Es werden keinerlei Werke des Menschen vorausgesetzt. Die Errettung geschieht allein aus Gnade durch das vollkommene Sühnopfer Jesu Christi. Aber eine Voraussetzung hat die Errettung. Und das ist, dass der Mensch wirklich zur Buße kommt, dass er anerkennt, dass er verdorben und sündig ist und dass er zerbricht sein Eigenleben, sein Stolz, seine Unabhängigkeit gegenüber Gott, dass er das wirklich aufgibt und zugibt, dass er Sünder ist. Wisst ihr, und deswegen ist es so schwer. Nicht, dass Gott es schwer machen würde, sondern das menschliche Herz macht es schwer, diesen einfachen Weg des Evangeliums zu gehen. Und wenn man das den Menschen leichter machen will, wenn man sagt, du musst gar nicht zerbrechen, du musst gar nicht runter von deinem Thron, du musst gar nicht dein Eigenleben aufgeben, du musst auch nicht die Sünde unbedingt aufgeben. Das ist ganz interessant. Warren wurde gefragt, Rick Warren, taufen Sie auch jemand, der in wilder Ehe zusammenlebt mit einem anderen? Er sagt, ja, taufen wir. Und dann sagt er, gut, also Sie dürfen keine Gemeindemitglieder werden. Ja? Bevor Sie das werden, müssen Sie schon heiraten. Aber Taufe ist in Ordnung. Ja, ja, was ist das denn? Haben die sich bekehrt? Sind die wiedergeboren, wenn sie noch zusammenleben? Ja? Also man merkt ganz eindeutig, da geht es darum, dass man äußerlich Zahlen sammelt, dass man Scheinbekehrte sammelt und zu großen, beeindruckenden Mengen kommt. 7000 Leute getauft in Saddleback. Ja? Tja, aber was steckt dann dahinter, wenn man sich das mal so anschaut? Also diese Anpassung an den Menschen ist im Grunde eine furchtbare Verfälschung der wahren Gemeinde. Auch das muss noch mal klar gesagt werden. Die wahre Gemeinde nach der Bibel ist für Gott da, nicht für den Menschen. In der wahren Gemeinde Jesu Christi ist das Zentrum der erhöhte und verherrlichte Herr und nicht irgendein Mensch. Weder Gläubige noch Ungläubige. Und wenn das anders ist, dann ist es eine antichristliche Gemeinde. Wenn sich jemand anderes auf den Thron setzt, der allein dem Herrn Jesus gebührt, dann ist der Fluch Gottes über einer solchen Gemeinde. Glaubt ihr das? Die Bibel zeigt es aus meiner Sicht. Ja. Nun, wir haben vorher gehört, die Befürworter der Gemeindewachstumsbewegung sagen, ja, das Evangelium wollen wir nicht verändern. Die Botschaft bleibt genau die gleiche. Nur, ist das wirklich die Wahrheit? Nun, da kann man sich auch gerade mal das Buch Leben mit Vision anschauen. Das habe ich getan. Und festgestellt, dass ähnlich wie bei ProChrist eben nicht das biblische Evangelium verkündigt wird, sondern dass eine raffinierte Verfälschung und Verkehrung auch der Botschaft Grundbestandteil des Gemeindewachstumskonzeptes ist. Ihr Lieben, das ist ganz einfach. Wenn man das biblische Evangelium getreulich verkündigt, so wie Paulus das getan hat, dann kommen nicht die Tausende und hören das gern. Die kommen vielleicht einmal und dann sagen sie, boah, das möchte ich nicht nochmal hören. Ja? Der Mensch will nicht hören, dass er ein Sünder ist, dass er ein Rebell ist, dass er verdorben ist. Wisst ihr, das ist so raffiniert. Warren redet schon davon, dass wir gesündigt haben, ja? Dass wir alle Sünde getan haben. Nur schau dir mal, fast jeder Ungläubige, den du ansprichst, wird es vielleicht in irgendeinem Moment seines Lebens zugeben. Ja, ich habe schon einige Sünden auf dem Kerbholz, oder? Aber sag ihm mal, du bist ein Sünder. Du bist verdorben in den Augen Gottes. Jede deiner Regungen, deiner Gedanken und Taten ist unrein, böse, verkehrt, verstößt gegen den Willen des heiligen Gottes. Da sieht die Sache aber ganz anders aus. Ja? Dann sagen die euch, ja, so haben wir nicht gewettet, ja. Das will ich nicht hören. Versteht ihr? Und genau diese Dinge lässt Rick Warren weg und lassen auch die anderen weg. Sie lassen den Zorn Gottes weg. Sie reden irgendwo vom Gericht Gottes. Die Begriffe kommen noch vor. Das ist genau der gleiche Betrug bei ProChrist. Aber der Inhalt ist anders, ihr Lieben. Ja? Gericht Gottes, Warren sagt, das Gericht ist wie eine Prüfung an der Schule. Ja? Das Gericht Gottes ist wie eine Buchprüfung. Und das stimmt doch alles nicht. Da geht es doch um ganz andere Dinge. Ja? Und dann sagt er noch, ja, Gott wollte nicht, dass wir durchfallen. Gott hat uns die Fragen schon vorher gegeben. Ja? In einer solchen Weise redet er zu Ungläubigen über das Gericht Gottes. Ja? Er verharmlost es. Schaut, und auch die anderen Dinge, das nur so nebenbei, wenn man das hört, ja, aber Rick Warren redet doch noch von der Hölle. Das tut er an einer Stelle. Ja? Er redet doch noch davon. Ich will euch mal sagen, das Schlimme an diesen neuen Evangelikalen ist, dass sie die biblischen Begriffe noch verwenden, aber sie verdrehen ihren Sinn. Billy Graham hat in einem Interview 1983 gesagt, er glaube, dass das Feuer der Hölle nicht wörtlich zu nehmen sei. Sondern das brennende Feuer der Hölle sei für ihn ein Sinnbild für den brennenden Durst der Verlorenen nach Gott. Könnt ihr euch das vorstellen? Ihr Lieben, damit wird im Grunde die ganze biblische Lehre vom Gericht Gottes auf den Kopf gestellt. Ja, das ist keine harmlose Sache. Erstens mal haben die Verlorenen keinen Durst nach Gott, ja, in ihrem verstockten Zustand. Zweitens, wenn die Bibel von Feuer redet und dass unser Gott ein verzehrendes Feuer ist, dann ist es eine ganz üble bibelkritische Sache, das zu symbolisieren. Ja? Versteht ihr? Da geschieht, das ist Liberaltheologie. Und genauso auch in einem Interview, auch Billy Graham 1978 schon. Ich glaubte früher, die Heiden in fernen Ländern seien verloren, gingen zur Hölle, wenn ihnen nicht das Evangelium von Jesus Christus gepredigt würde. Ich glaube das nicht länger. Ich glaube, dass es andere Wege gibt, die Existenz Gottes zu erkennen, zum Beispiel durch die Natur, und deshalb auch viele andere Möglichkeiten, zu Gott Ja zu sagen. Da habt ihr die heimliche und offen gestandene Überzeugung der allermeisten modernen Evangelikalen heute. Ja? Sie halten es nicht aus, zu einer Botschaft sich zu stellen, die sagt, jawohl, es gehen Menschen ewig verloren, wenn sie nicht an Jesus Christus glauben. Ja? Das ist unpopulär. Das ist von humanistischen Gesichtspunkten her gesehen anstößig, diese Botschaft. Ja? Genau wie die Botschaft einer ewigen Höllenstrafe. Und deswegen weichen die modernen Evangelikalen vor dem Humanismus zurück und drehen und wenden die Botschaft so, dass sie der moderne Mensch akzeptieren kann. Aber dann ist es nicht mehr das biblische Evangelium, von dem Paulus gesagt hat, es ist den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit. Ja? Wisst ihr, nach den modernen Management-Gesichtspunkten, Marketing-Gesichtspunkten, war Paulus ein Narr. Er hat zwei Zielgruppen gehabt und er hat eine Botschaft verkündigt, die für beide Zielgruppen unakzeptabel war. Ja? Das macht man doch nicht. Dann muss man die Botschaft eben anders verpacken und ein bisschen verändern, damit die Kunden sie gerne kaufen. Ja? Da sehen wir den Unterschied. Paulus hat gewusst, ich muss den Ratschluss Gottes verkündigen. Ich muss dieses Evangelium verkündigen, auch wenn ich genau weiß, die einen werden mit den Zähnen knirschen und die anderen werden mich steinigen dafür. Er hat es trotzdem genau dieses Evangelium ohne Abstriche verkündigt, weil er gewusst hat, es ist der einzige Weg zur Errettung. Und errettet werden die, an denen Gottes Gnade ein Werk tut und die wirklich Ja sagen zu dieser Botschaft. Das ist eine Minderheit. Damit bekommt man keine Massen. Und genau da setzt die Verführung der Gemeindewachstumsbewegung ein, dass sie sagt, nein, wir müssen nur ein paar kleine Schräubchen drehen, wir müssen nur ein paar Dinge ausblenden und ein paar andere Dinge übertreiben, dann fressen die Leute die Botschaft, dann haben wir viele, viele Bekehrte. Aber keine Wiedergeborenen, keine Erretteten. Versteht ihr? Und das ist dieses Erschreckende, dass auf diesem breiten Weg eben Massen gehen, aber wohin? Ich möchte das mal lesen, was da in Matthäus 7, Vers 13 bis 15 dazu geschrieben steht. Das sind die Dinge, die nicht in den Werken der modernen Gemeindewachstumstheoretiker zu finden sind. Da sagt der Herr, geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Im Grunde ist das das Urteil des Herrn über die Gemeindewachstumsbewegung. Ja? Wenn man das richtig verstanden hat, muss man sagen, das ist genau die Theologie des breiten Weges. Ja? Das ist genau das, was heute passiert, dass Hunderttausende an Christus vorbei in ein Scheinchristentum hineingeschleust werden. Und sie werden gezählt und der Erfolg wird publik gemacht. Und es wird gesagt, mach es doch genauso. Du hast Erfolg damit. Und das ist diese gewaltige Verführung, die wir in der heutigen Zeit erleben. Noch etwas weiteres möchte ich erwähnen. Durch diese ganze Bewegung wird letztlich die Gemeinde ihres Wesens beraubt und sie wird geistlich gesehen zerstört, dort wo diese Lehren angenommen werden. Letztlich sagen ja die Leute, ihr könnt die Welt gewinnen, wenn ihr euch der Welt anpasst. Ihr könnt viele, viele Menschen gewinnen, wenn ihr nur eure Heiligkeit, eure Bibelorientierung aufgebt und die Gemeinde zu einem großen Haus macht, wo viele Leute eingeladen werden und schöne Unterhaltung finden. Aber letztlich bedeutet es auch, dass die Gemeinde damit verweltlicht und entheiligt wird. Und das ist eine ganz, ganz ernste Sünde. Das ist eine Katastrophe. Im wahrsten Sinn des Wortes. Die Gemeinde ist berufen, für Christus heilig zu leben. Wenn wir das lesen im Epheserbrief, was dort steht über Christus und die Gemeinde in Epheser 5, dann sehen wir, wie schrecklich im Grund diese Verführung der Gemeindewachstumsbewegung ist. Da lesen wir ab Vers 25, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Die Gemeinde ist nicht für den Menschen da, sondern für Christus. Christus sendet uns zu den Menschen, um ihnen das Evangelium zu bezeugen. Ganz klar. Aber gerade dafür müssen wir Heilige sein. Geheiligt für den Herrn. Verweltlichte Christen sind keine tauglichen Boten für den Herrn Jesus Christus. Sie bringen nicht den Herrn den Menschen, sondern sie bringen ihre eigene Sündhaftigkeit und den Ekel der Welt, den jemand wirklich Suchendes ja im Grund gar nicht mehr haben will. Ja? Jemand, der wirklich suchend ist und sich bekehren will und reif ist für die Bekehrung, den ekelt doch das ganze Zeug an, das die modernen Gemeindewachstumschristen ihm vorspielen. Der hat doch schon genug Rockmusik gehört, der hat doch schon genug Theater gesehen, hat schon genug getanzt in der Welt, oder? Aber angesprochen werden ja nicht die wirklich Suchenden, sondern die, die gar nicht sich bekehren wollen, sondern die ein bisschen Christentum mit ihrem alten Sündenleben vereinbaren wollen. Und die werden letztlich zu einem Instrument, wenn sie in die Gemeinde reinkommen, die Gemeinde immer weiter zu entheiligen und zu zerstören, innerlich kaputt zu machen. Diese Lehren machen die Gemeinde kaputt und diese Mengen von unbekehrten Scheinchristen machen die Gemeinde auch kaputt. Ja? Weil die haben ja keinen geistlichen Appetit. Ist ja klar, dass man denen nur 20 Minuten Predigt zumuten kann. Immer wieder durch Witze und irgendwelche Einlagen unterbrochen. Ja? Die können ja nicht einer wirklichen Predigt folgen, wenn sie gar nicht wiedergeboren sind. Ja? Also da wird letztlich der Tempel Gottes entweiht. Und wir lesen dazu etwas in 1. Korinther 3, Vers 16 bis 17. Und auch das ist ein ganz ernster biblischer Kommentar zur Gemeindewachstumsbewegung. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid, das Heiligtum Gottes, der Wohnort, den Gott sich erwählt hat, dort zu wohnen? Das ist die Gemeinde. Ich hoffe, wir sind uns dessen bewusst, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, dass hier der heilige Tempel Gottes ist, dass die Gegenwart Gottes hier ist und dass auch all unser Leben und Denken, unsere Worte, unsere Handlungen sich an dieser Tatsache auszurichten haben. Gottesfurcht ist ein Wesensmerkmal der wahren Gemeinde. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Aber genau das geschieht in großem Maßstab überall dort, wo die Rezepte der Gemeindewachstumsbewegung in die Gemeinde eingeführt werden. Dämonische Rock- und Popmusik, die Verhaltensweisen und Sitten und Wortwahl der Welt. Allein schon, wenn man sich anschaut, wie diese modernen Christen über den Herrn Jesus reden. Sie nennen ihn auch nicht mehr Herr, sondern sie sagen nur Jesus. Und wie sie über ihn reden in einer lässigen, respektlosen Sprache, das spricht Bände. Das entwürdigt und entheiligt den Herrn. Und dann redet man davon, dass man irgendwelche religiösen Formeln ablegen soll und doch ganz natürlich mit Gott reden soll, so wie einem der Schnabel gewachsen ist. Ja? Ihr Lieben, diese Menschen haben den Heiligen Geist nicht. Ja? Wisst ihr, der innewohnende Heilige Geist ist es, der einen Gläubigen dazu führt, Gott in den Worten der Schrift anzubeten und nicht etwa mit seinen eigenen Alltagsworten, mit denen er vielleicht mit seinem Kumpel redet. Ja? Und diese Dinge, die werden sogar noch angegriffen. Ja, wir müssen lernen, die Sprache Kanaans abzulegen, damit die Ungläubigen besser folgen können. Ja? Aber im Grund bedeutet es, der Herr wird aus seinem Tempel hinausgedrängt und der Mensch setzt sich als Götze in den Tempel Gottes. Und das ist eine schreckliche Sache. Ja? Diese Worte in Jakobus 4,4 gelten auch der Gemeindewachstumsbewegung in ganz besonderer Weise. Wenn wir da lesen, ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt, die Liebelei mit der Welt, Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Ich habe in meiner Broschüre ein Wort von Spurgeon zitiert, sinngemäß heißt es, es ist ganz gewiss so, dass die Gemeinde, die die Welt am meisten schätzt, von Gott verworfen wird. Das ist ganz klar, das geht nicht anders. Und das ist genau die Gemeinde der Gemeindewachstumsbewegung in einer ganz besonderen Weise. Natürlich sind auch andere Gemeinden verweltlicht, aber das ist nochmal eine ganz besondere Strömung, die Verweltlichung in Gemeinden hineinbringt, die zumindest noch gewisse Züge biblischer Gemeinde getragen haben vorher. Ja? Ist ja schon vorher oft vieles verweltlicht gewesen. Aber jetzt wird die Verweltlichung zum System und es schafft wirkliche Verwüstung und es schafft ein krankhaftes Krebswachstum. Wisst ihr, Krebs wächst dynamisch, ne? Hat hohe Wachstumsraten. Aber es ist ein tödliches, ein fehlgeleitetes Wachstum. Die Zellen sind nicht die echten Körperzellen, die wirklich aufbauen, sondern Zellen, die entartet sind. Und das ist genau die Not und das Problem mit der Gemeindewachstumsbewegung. Ja? Wir haben Wachstum, ganz gewiss, aber es ist Krebswachstum. Es ist Entartung und nicht mehr Aufbau der wahren Gemeinde Jesu Christi. Ja, ich möchte hier eine Pause machen von 5 Minuten, dass wir vielleicht etwas lüften und auch die Möglichkeit ist, die Aufnahme weiter zu steuern, dass wir uns in 5 Minuten wieder treffen. Man kann sich kurz vertreten. Ich werde vielleicht noch eine halbe Stunde danach weitersprechen. Nicht zu lange, aber dass einfach noch ein paar Dinge genannt sind. Ja?